Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Der russische Überfall auf die Ukraine reißt Wunden auf. Wunden, die vielleicht nie richtig verheilt waren. Kiew ist davor zuletzt 1941 bombardiert worden von der Wehrmacht. Und nahe bei Kiew, in der Schlucht von Babyn Yar, hat die SS gemeinsam mit der Wehrmacht binnen zweier Tage ein Massaker angerichtet an mehr als 33.000 sowjetischen Juden. Und während in Deutschland das Wissen um dieses Verbrechen irritierend gering ist, tobt ein neuer Krieg in genau dieser Ukraine, um genau dieses Kiew. Und Russlands Präsident behauptet, ausgerechnet, die Ukraine denazifizieren zu wollen. Das sind also alte Wunden, die in die Gegenwart ragen. Und diese alten Wunden, die sind Thema eines ganz besonderen Buches. Offene Wunden Osteuropas heißt es, Reisen zu den Erinnerungsorten des Zweiten Weltkriegs. Geschrieben haben es Franziska Davis und Katja Machotina. Beide sind Osteuropa-Historikerinnen an den Unis München und Bonn und beide habe ich eingeladen. Guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag.
Frau Machotina, Sie bezeichnen in dem Vorwort das deutsche Erinnern an diese Ereignisse als merkwürdig deutsch-zentriert. Was heißt das? Was fehlt Ihnen da?
Merkwürdig deutsch-zentriert würde wahrscheinlich in diesem Zusammenhang meinen, dass in der Erinnerungskultur, in der öffentlichen Erinnerungskultur in Deutschland vor allem Juden aus Deutschland als Opfer des Holocaust oder als Opfer der nationalsozialistischen Gewalt im Zentrum stehen. Dabei wird oft vergessen oder es wird wenig bedacht, dass die meisten Opfer des Holocaust sowjetische und polnische Juden waren. Und das hängt natürlich mit dem mangelnden Wissen zusammen über die konkrete Orte des Holocaust im östlichen Europa und über die Täter, die auch deutsche Täter waren und somit auch die individuelle Familienerinnerung lange von diesem Schweigen geprägt war.
Auch das, Frau Davis, lese ich in Ihrem Buch, dass das Erinnern spätestens da in Deutschland so ein bisschen schwierig wird, wenn es darum geht, anzuerkennen, dass auch die eigene Familie, die eigenen Eltern, die eigenen Großeltern, Urgroßeltern mit zu den Tätern gehört haben.
Ja, das ist also eine ganz interessante Beobachtung, dass wenn es auf einer abstrakten Ebene um die Verantwortung, Mitverantwortung der deutschen Gesellschaft geht, also dass es nicht alles nur eine radikalisierte Gruppe um Hitler selbst war, die für diese Taten verantwortlich war, also das wird schon sehr viel mehr anerkannt als noch vor wenigen Jahrzehnten, kann man sagen. Aber sobald es darum geht, einzuschätzen, was haben eigentlich die eigenen Großeltern, die eigenen Urgroßeltern gemacht, dann kommt es zu einem Missverhältnis. Also da wird der Anteil der Schuld immer noch stark verdrängt oder verneint.
Ist das der Antrieb, die deutsche Geschichtsvergessenheit? Ist das der Antrieb für das Buch?
Es spielt eine Rolle, aber es war eher entstanden aus der Beobachtung, die wir beide gemacht haben an unseren jeweiligen Universitäten, wo wir regelmäßig Seminare anbieten zum Zweiten Weltkrieg in Osteuropa, dass die Studierenden sehr wenig wissen. Und dass auch immer wieder, wenn man am Anfang eines Seminars fragt, warum gerade dieses Seminar, dann merkt man eben auch, dass was Katja eben mit der deutsch-zentrierten Perspektive erklärt hat. Da hören wir immer wieder, wir wissen so viel über die Entwicklung in Deutschland von 1933 bis 1945, aber wir wissen eigentlich so wenig über das, was der Krieg für die Menschen in Osteuropa bedeutet hat.
Frau Machotina, dieses Buch ist auch ein Reisebericht, diese 10 Essays. Sie sind also mit Studierenden gemeinsam nach Babyn Yar gereist, nach Lviv, nach Minsk, Leningrad, ins Wilner Ghetto und noch etliche Reiseziele mehr. Wie steht's denn um das Erinnern da vor Ort?
Es ist sehr konfliktgeladen auf jeden Fall. Aufgrund der beiden totalitären Diktaturen, die dort herrschten in den 40er Jahren, gibt es verschiedene Opferdiskurse und konkurrierende Erinnerungskulturen. Da wird an zwei Okkupationen gedacht. Und je nachdem, wie offen das staatliche Erinnern ist oder die staatliche Geschichtspolitik, nehmen wir das Beispiel Litauen oder nehmen wir ein belarussisches Beispiel, werden die Opferdiskurse entweder ausgeschlossen oder sie werden rein integriert und in einer modifizierten Form wiedergegeben. In Belarus lebt noch der alte sowjetische Diskurs, der in einer Legende oder in einem Mythos von Partisanenrepublik besteht. Das heißt, die Belarussen haben Widerstand geleistet. Alle waren im antinazistischen Widerstand und alle waren Helden. Das heißt, dass die europäische Dimension der Holocaust-Erinnerung etwa ein Schattendasein führt. In der Ukraine ist es anders. In der Ukraine wird durch die neue staatliche Geschichtspolitik sowohl Holocaust-Erinnerung gefördert, das ist auch in Litauen der Fall, aber auch die traditionelle Erinnerung von Beitrag zum Sieg gegen den Nazismus, Beitrag zur Befreiung Europas vom Nationalsozialismus, Ukrainerinnen und Ukrainer in der Roten Armee weitergelebt. Es wird nicht marginalisiert, wie das in Litauen der Fall war. Da ist ebenso, dass Erinnerung an Holocaust ja, Erinnerung an den Beitrag der Roten Armee zur Befreiung vom Faschismus nein.
Ich habe jetzt vorhin schon Kiew genannt, ich habe Babin Yar genannt. Da schreiben Sie eben in Ihrem Buch, was ich auch vorhin gesagt habe. Kiew zum letzten Mal im September 1941 bombardiert, damals von der deutschen Wehrmacht. Und dann schreiben Sie, jetzt da ein russischer Angriff ausgerechnet, um die Ukraine zu denazifizieren. Sind es diese Gegenwartsbezüge, die Sie auch interessieren?
Ja, natürlich. Also, dass die derart aktuell werden, das hatten wir natürlich uns nicht vorgestellt, als wir das Buch begonnen haben. Aber natürlich geht es auch um die Frage, wie wird Geschichte instrumentalisiert oder welche Rolle spielt Geschichte, Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg in Osteuropa, auch in Deutschland. Und da sieht man natürlich jetzt in der russischen Diktatur eine ganz besonders krasse Form davon. Also da wird inzwischen, also das war in den 90er Jahren anders, seit Putins Machtantritt ist es immer schwieriger geworden, die eigene Geschichte, also auch die Verbrechen des Stalinismus zu thematisieren. Jetzt ist es gar nicht mehr möglich. Also Ende des letzten Jahres wurde die Menschenrechtsorganisation Memorial aufgelöst, die also als eine der wenigen da noch etwas dagegen gesetzt hat. Und wir sehen ja an dem, was Sie gesagt haben, dass Putin dieses antifaschistische Erbe, das die Sowjetunion ja hat und das wir auch weiterhin anerkennen müssen, auch in Russland, auch wenn es gerade da pervertiert wird. Aber das ist was, was auch den historischen Tatsachen schlicht entspricht. Und Putin pervertiert das jetzt aber auf diese Art und Weise, dass er dieses antifaschistische Erbe für einen neuen Angriffskrieg, ja, dass er das dazu benutzt, diesen zu legitimieren. Und das ist natürlich eine völlige Pervertierung. Also dieser Begriff des Faschisten, des Narzissten, das ist in Russland inzwischen eigentlich zu so einem allumfassenden Begriff geworden, der einfach jeden vermeintlichen Feind Russlands zu dämonisieren versucht. Und wie absurd das ist, aber wie gefährlich das auch ist, das sehen wir eben jetzt in der Ukraine und in Russland.
Und da werden in Ihrem Buch immer wieder historische Assoziationen zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart deutlich. Ich denke da zum Beispiel an Stalins Politik des Hungers, der in der Ukraine als Völkermord erinnert wird, auch wenn das durchaus umstritten ist, ob das, schreiben Sie auch selber, ob das wirklich ein Völkermord war im juristischen Sinne. Und heute wirft der Kreml wiederum der Ukraine einen Völkermord vor. Wie wichtig ist das im Kollektiv? Gedächtnis in der Ukraine jetzt in der Gegenwart?
Ja, das ist natürlich sehr wichtig. Also das war ein ganz perfider Vorwurf, dieser Genozidvorwurf, weil er natürlich ganz genau weiß, dass der Holodomor das größte Trauma der Ukrainer ist in ihrer Geschichte. Es war gleichzeitig auch wiederum adressiert an die eigene Bevölkerung. Also schon in den letzten Jahren wurde die deutsche Besatzungsherrschaft immer wieder als Genozid am russischen Volk beschrieben. Und jetzt sehen wir in der Ukraine, dass eben gerade diese Erinnerung an die stalinistischen Verbrechen wieder präsent waren, sie schon lange, aber nochmal eine andere Dimension, eine neue Bedeutung bekommen. Weil natürlich, wenn man jetzt liest, es wird Getreide aus der Ukraine von Russland requiriert und abtransportiert ins eigene Land. Natürlich erinnert das die Menschen an den Holodomor.
Es braucht noch nicht einmal diese Geschichtsfälschung, die Putin da betreibt, Frau Machotina, sondern eigentlich auch nur unterschiedliche Sicht auf die Geschichte. Das wird in Ihrem Buch auch sehr deutlich, zum Beispiel auch die unterschiedliche Sicht auf den Zweiten Weltkrieg in der Ukraine und in Deutschland. Das fand ich ganz spannend, wie Sie beschreiben, dass sowohl die ukrainische Erwartung, dass Deutschland Waffen zu liefern habe, als auch das deutsche Zögern der Waffenlieferungen begründet ist jeweils in den unterschiedlichen Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg. Können Sie das erklären?
Ja, absolut. Also da geht es natürlich um dieses Imperativ, was von Opferverbänden eigentlich gleich nach dem Krieg ausgerufen wurde. Nie wieder Krieg. Und das ist das, was uns immer begegnet hat in unseren Gesprächen mit Veteraninnen und Veteranen und mit den Überlebenden. Alles ist nicht so schlimm, nur es darf nie wieder zu einem Krieg kommen. Das haben sie uns immer auf den Weg gegeben. Und die Frage, die man sich stellen sollte, ist also nie wieder darf ein Krieg von Deutschland ausgehen oder nie wieder sollte man wegschauen. Und wir stellen diese Frage auf, wir werfen diese Frage. Wir möchten, dass unsere Leserinnen und Leser darüber sich selbst Gedanken machen. Wir stellen diese Frage auch zum Schluss, nachdem unser Buch hoffentlich ganz gelesen wurde. Die Erinnerungskultur in Russland hat sich gravierend gewandelt auf der staatlichen Ebene. Es geht nicht mehr um Versöhnung als Ziel der Erinnerungspolitik, wie es in der sowjetischen Zeit war, wie es in den 90er Jahren oder in Nullerjahren war. Es geht um Anklage des Genozids, ausgeführt von Deutschen und den sogenannten lokalen Kollaborateuren. Genozid am sowjetischen Volk im Vernichtungskrieg bis 1945. Und es geht darum, dass man weiterhin diesen Krieg führt gegen die Kollaborateure und gegen die Faschisten. Die werden jetzt aber nur in der Ukraine ausgemacht. Das ist tatsächlich das, was Franziska schon beschrieben hat mit der Pervertierung. Das ist eine unglaubliche Gedankenakrobatik. Und das Ziel ist eben nicht mehr die Versöhnung, sondern Vergeltung. Also wenn wir uns den tradierten russischen Diskurs anschauen, da ging es auch oft darum zu sagen, auch Deutsche waren Opfer des Krieges. Und deutsche Touristen wunderten sich immer, dass sie in Russland, in der Ukraine, in Belarus immer so herzlich empfangen wurden. Beispielsweise von den Veteranen, von den Überlebenden. Sie hatten schlechtes Gewissen, eine Petersburger Familie zu besuchen, wohl wissen, dass es Opfer gab in der Belagerung Leningrads. Ja? Und das wird alles von Putin heute zunichte gemacht, weil er sagt, die Deutschen sind Faschisten, die die Ukraine unterstützen. Zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass es zu einem Mentalitätswandel kommt in Russland. Es werden jetzt unglaubliche Ressourcen hineingepumpt auf der finanziellen und administrativen Ebene, um diese Vergeltungsthese und Genozidthese zu verstärken. Ich denke aber nicht, dass die Erinnerungskultur so einfach funktioniert.
In Ihrem Buch wird sehr deutlich, wie Erinnerungskultur benutzt wird, um Politik zu machen, aber eben auch, dass es je nach Land eine völlig unterschiedliche Erinnerung gibt, dass es keine gemeinsame europäische Erinnerung gibt. Ist das, Frau Davis, vielleicht immer eine Illusion gewesen oder haben Sie die Hoffnung, dass da noch Bewegung reinkommt, dass doch so etwas wie eine gemeinsame Erinnerung entsteht?
Ich glaube, dass eine Erinnerung nur insofern gemeinsam werden kann, wie wir Empathie für andere Erinnerungen entwickeln. Das schließt auch an das an, was Katja gesagt hat. Also wenn man nochmal das Beispiel der Waffenlieferung nimmt. Also es gibt eben in Deutschland diese sehr großen Ängste, diese Widerstände auch von großen Teilen der Bevölkerung gegen Waffenlieferung. Und das kann man durchaus auch historisch erklären. Ja, weil anders als zum Beispiel die Ukrainer oder auch anders als die Russen und Belarussen und Polen, gibt es in Deutschland nicht die Erinnerung an einen erfolgreichen Kampf gegen einen Aggressor, der einen vernichten will. Alle anderen Länder, die wir genannt haben, die haben diese Erinnerung. Teilweise haben Partisanen in Polen, also die polnische Heimatarmee oder sowjetische Partisanen in Belarus oder in der Ukraine, sehr lange gegen die Deutschen gekämpft. Sie hatten praktisch nichts. Sie haben in den Wäldern gelebt und dort versucht, Widerstand zu leisten. Und sie haben die Erfahrung gemacht, dass man siegen kann. Und das ist auch ja, das hat Katja schon gesagt, das ist auch in der Erinnerungskultur sehr stark verankert, auch wenn das teilweise die Opferdiskurse zurückgedrängt hat. Und diese Erfahrung fehlt natürlich in Deutschland. Es gibt diese Erfahrung einfach nicht. Es gibt auch nicht die Erfahrung der jahrelangen Besatzung, die gibt es in der Ukraine auch. Und also damit gibt es da auch die Erfahrung, dass nach einer Besatzung, nach dem Ende des militärischen Handelns, das Sterben weitergeht. Also in der Ukraine waren die Todesopfer der deutschen Besatzung höher als die der direkten Kampfhandlungen. Und das ist den Deutschen auch nicht vorzuwerfen. Das war einfach so, dass es diese Erinnerung nicht gegeben hat. Und wir sind ja auch die nachfolgenden Generationen, nicht die Generationen, die das erlebt haben. Aber das Entscheidende wäre, dass wir die anderen Perspektiven wahrnehmen, dass wir uns für die interessieren. Natürlich muss es Grenzen geben. Also wenn Menschen verehrt werden als nationelle Helden, die zusammengearbeitet haben mit den Deutschen, dann müssen wir uns auch dagegen positionieren, wenn Wissenschaftsfreiheit angegriffen wird. Und das ist natürlich in Russland ganz massiv der Fall. Da müssen wir uns natürlich auch dagegen positionieren. Aber wir müssen auch in die Europäische Union schauen, in die Union, zu der wir dazugehören, in der unsere Partner in Ostmitteleuropa sind. Also wenn in Polen versucht wird, durch ein Gesetz die Holocaustforschung zu beeinflussen oder sie gefährlicher zu machen, dann müssen wir uns dagegen positionieren.
Das sagt Franziska Davis. Sie hat zusammen mit Katja Machotina das Buch geschrieben Offene Wunden Osteuropas, Reisen zu den Erinnerungsorten des Zweiten Weltkriegs. Das ist im Verlag WBG Theiss erschienen und kostet 28 Euro. Ich danke Ihnen beiden sehr für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.